SWR 2 Forum. Heute mit dem Thema Messe im Mini-Format, die Krisen der Buchbranche. Am Mikrofon ist Carsten Otte. Die Frankfurter Buchmesse findet in diesem Jahr wieder als physische Veranstaltung statt, nachdem sie im letzten Jahr Corona-bedingt nur virtuell durchgeführt werden konnte. Das ist die gute Nachricht. Doch die Buchmesse, dieser weltweit wichtige Treffpunkt des kulturellen Lebens, hat sich stark verändert. Ohnehin hat die Buchbranche große Herausforderungen zu meistern. Die Verlage sehen sich etwa mit einer bedrohlichen Papierknappheit konfrontiert, die Lieferzeiten und Kalkulation unberechenbar macht. Das Publikum besucht bei den geltenden Hygieneregeln immer noch zögerlich die Lesungen der Autorinnen und Autoren. Und der Streit um die gerechte Verteilung von Posten und Positionen im Buchgeschäft, aber auch um die politisch korrekte Ausführung der Sprachkunst, wird immer hitziger geführt. Erst jetzt wird deutlich, mit welchen nicht nur finanziellen Problemen der Literaturbetrieb künftig zu kämpfen hat. Über den neuen Stress des Büchermachens diskutieren heute die Schriftstellerin und Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe, der Verleger des Karl-Hanser-Verlags und Romanautor Jo Lendle und Alexander Skipis, Geschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Frau Hoppe, Sie haben als erfolgreiche Autorin schon viele Buchmessen erlebt. Sie sind jetzt in Frankfurt mit Ihrem neuen Werk Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm, zu Gast, sind gestern auch durch die Hallen gewandelt. Wie nehmen Sie denn diese Pandemie-Ausgabe der Frankfurter Buchmesse wahr?
Das war natürlich gestern schon ein besonderes Erlebnis, würde ich mal so sagen. Von Kolleginnen und Kollegen hörte ich am Morgen, habe es Schlangen gegeben, also ein bisschen bedrängt alles. Ich hingegen kam mittags und war eigentlich fast die Einzige am Eingang. Es war wie auf einem verlassenen Flughafengelände und ich wanderte da so durch und dachte, in welches Land reise ich jetzt eigentlich ein? Also es war insgesamt von der Stimmung her ganz und gar bizarr. Und dann rollte sich der rote Teppich aus und ich hatte das Gefühl, endlich gehört das Messegelände mir mal ganz allein. Da finden auch tolle Sachen statt, weil man mehr Luft hat, mehr Ruhe hat, mehr Zeit hat, Leute zu treffen. Es ist ein ganz anderes und spezifisch theatrales Szenario. Ja, und jetzt mal gucken.
Herr Skipis, letztes Jahr waren wir alle zumeist online verbunden. Wie wirkt das reale, aber deutlich reduzierte Messegeschehen, Frau Hoppe hat es ja gerade eben auch beschrieben, auf den Geschäftsführer des Börsenvereins?
Also ich habe da eine etwas andere Sicht auf die Dinge. Ich denke, wir sollten nicht zurückschauen und die Asche der Vergangenheit anbeten, sondern die Glut entfachen. Und die Glut lodert bereits. Es ist wieder eine physische Messe. Wir haben Publikum auf der Messe. Es sind 2000 Verlage auf der Buchmesse. Das bedeutet, es beginnt wieder. Und eins zeigt mir das sehr deutlich. Die Sehnsucht der Menschen, sich wieder zu sehen, miteinander zu reden, sich zu begegnen, Zufallsbegegnungen zu haben, all das, was eine Messe ausmacht, das beginnt wieder. Und das ist das Positive an der ganzen Sache. Ja, es ist natürlich weniger. Es ist ungefähr nur ein Drittel so groß wie bisher. Trotzdem sind wir noch die größte internationale Messe. Also insofern denke ich, ist das der gute Startschuss in eine neue Zeit.
Herr Lendle, für Sie ist 2021 bislang ein wirklich erfolgreiches Jahr, so könnte man sagen. 3 Hansa-Titel standen auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Sie sind derzeit auch als Autor mit Ihrem neuen Roman Eine Art Familie unterwegs. Was waren denn Ihre Gedanken, als Sie das Messegelände betreten haben?
Lächelnde Kinderaugen. Ich laufe hier wirklich rum und freue mich einfach riesig darüber, da zu sein. Ich habe das Gefühl, in diesem Jahr ist Dasein unsere edelste Aufgabe. Die Messe ist viel größer als die Summe der Einzelstände, als die Summe der einzeln vorgestellten Bücher, sondern als ein Ereignis, das einmal im Jahr all das auf den Punkt bringt, was wir all die einzelnen Menschen, die schreiben und verlegen und lesen und kritisieren, sonst so einzeln vor sich hintreiben, wird hier mal zusammengefasst und gebündelt. Und das hat geschmerzt, dass das letztes Jahr nicht oder nur digital stattfand. Es ist ein Menschengeschäft, was wir hier alle tun. Und das hängt an ganz vielen einzelnen Verbindungen, die Vertrauen brauchen. Das haben wir national wie international und können damit auch mal so eine Durststrecke überstehen. Aber das muss auch immer wieder gewonnen werden. Es gibt neue Beteiligte, die sich sehen wollen. In den letzten 1-2 Wochen haben viele Leute doch noch entschieden, ganz klein sozusagen nur mit Bauchladen anzureisen. Also bin sehr, sehr glücklich.
Man soll auch nicht an früher messen, so nach dem Motto, vor 2 Jahren war es ja viel voller. Da haben sich dann alle immer darüber beschwert, ne, dass man nicht durch die Gänge kommt, dass die Luft so stickig ist, dass es eine Qual ist. Dann sagt man ja, Messe muss brummen. Also ich versuche schon, davon auch so ein bisschen zu abstrahieren. Und ich finde auch toll, also was Jo Ländle jetzt sagt von wegen Bauchladen und so. Also ich habe jetzt zum Beispiel allein gestern Leute getroffen, die ich sonst eher nicht treffe. In der Tat, die Stunde der Kleinverlage. Also man hat da das Gefühl einer Präsenz und auch einer spezifischen Vitalität. Das andere, was Sie, Herr Skibis, bemerkt haben, wie viele Aussteller da sind, auch wer aus dem Ausland kommt, das vermittelt sich jetzt natürlich für jemanden, der physisch über die Messe geht, nicht. Das heißt, es stellt sich eine Frage der Proportion. Ja, wenn ich eine Veranstaltung mache, Aufwand, Ergebnis, ne? Ich mache eine Lesung an irgendeinem Stand, dann sitzen da ein paar Leute auf kleinen Hockern. Ich will das auch überhaupt nicht herabziehen, aber es hat deutlich den Charakter aus gutem Grund auch einer Selbstbehauptungsveranstaltung und das meine ich auch im Guten. Also zu sagen, wir sind da, aber der Aufwand ist ja doch beträchtlich und wenn ich jetzt allein an das Vorfeld denke, an die Auflagen, die nötig waren, um auf diese Messe zu kommen, auch das ganze Impfverfahren etc. etc. Man muss schon auch eine große Bereitschaft dieses Mittuns und des sich Einschleusens mitbringen und dann wird man auch was davon haben. Aber das war mir wichtig, das doch noch mal ein bisschen zu relativieren.
Es ist eine Selbstbehauptungsmesse. Wir sind immer noch in einer Pandemie. Die Tatsache, dass diese Messe stattfinden kann, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ist mit hohen Auflagen, mit Einschränkungen, mit Reduktionen, mit Vorsicht verbunden. Umso toller ist es. Also sozusagen normale Messe unter normalen Bedingungen, das können wir alle. Da würden wir hier nicht zusammensitzen und drüber reden. Aber in so einer Zeit mit großen Anpassungsnotwendigkeiten, die Stände sind kleiner, die Flure sind gigantisch groß. Dass das nicht normal ist, ist vollkommen klar. Aber die Tatsache, dass es ist, finde ich tatsächlich feiernswert.
Also Kultur beginnt ja wieder zu leben. Und wenn wir mal über Gefühle reden, wie wäre unser Gefühl, wenn wir hier nicht säßen und keine Messe hätten? Oder nur eine digitale Messe hätten. Ich glaube, da hätten wir ein ganz anderes, ein schlechteres Gefühl als jetzt. Denn im Moment ist es nun mal tatsächlich so, wir können wieder auf das Messegelände gehen und treffen Menschen.
Das ja, mal abgesehen von den Gefühlen, das sehe ich auch so. Wobei mein Gefühl war das eines Menschen, der zufälligerweise in eine Fernsehsimulation geraten ist. Mhm. So wie in der Truman Show. Ich war da als Einziger in diesen breiten Gängen, die Sie gerade beschrieben haben und fragte mich, ist das hier alles überhaupt real? Die Straßenbahnen zur Messe hin waren leer. Ich hatte die Befürchtung, überhaupt am falschen Tag und in der falschen Woche zu sein. Aber sprechen wir mal vielleicht über die Zahlen. Denn die Buchmesse ist ja auch ein Geschäftsmodell. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das Konzept Buchmesse so überhaupt tragfähig ist, es gibt es.
Also mit Sicherheit in der Zukunft, denn ich sagte ja eingangs schon, die Sehnsucht der Menschen, sich zu sehen und zu treffen, das ist ein ganz wichtiges Element, vor allen Dingen in der Buchbranche. Und das zieht die Menschen dahin und dadurch entstehen natürlich auch Geschäftsanbahnungen und tatsächlich dann Umsatz. Also das ist eine Vermischung aus diesem tiefen menschlichen Gefühl, sich sehen zu wollen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dadurch auch sein Geschäft machen zu können. Deswegen ist dieses Modell der Messe und ich sage ganz bewusst als physische Messe eigentlich unschlagbar und mit Sicherheit sehr, sehr langfristig gesichert. Natürlich werden wir das immer weiter arrondieren mit digitalen Angeboten, die ganz große Möglichkeiten bieten. Aber der Kern, der Anker, das wird die physische Begegnung bleiben.
Aber wie ist es mit Verlagen, die festgestellt haben, nachdem sie ferngeblieben sind, es sind ja auch zahlreiche Verlage nicht nach Frankfurt angereist, die dann sagen, naja, ist das wirklich so nötig, mit voller Mannschaft da zu sein? Ich habe auch von großen deutschen Verlagen gehört, die in recht kleiner Besetzung hier in Frankfurt sind. Wie ist das zum Beispiel beim Hansa Verlag, Herr Ländle? Sind Sie mit voller Truppe dort oder haben Sie auch gesagt, naja, sehen wir mal, wie es was wird?
Absolut nicht mit voller Truppe. Normalerweise knubbelt sich das schon von Verlagsmenschen bei unserem Stand und kommen die Besucher erst dazu. Jetzt haben wir durch die Hygienevorschriften ganz genaue Vorschriften, wie viele Personen am Stand sein dürfen überhaupt. Wenn wir da selber wären, käme überhaupt niemand von außen mehr dazu. Also das Lektorat bleibt zu Hause. Die machen ihre ganzen internationalen Gespräche in dieser Zeit und das machen sie digital. Aber der Vertrieb ist da, die Presse ist da, Autorinnen und Autoren sind da. Für uns Verlage ist die Frankfurter Buchmesse natürlich immer etwas, was ganz schwer zu beziffern ist vom unmittelbaren Nutzen. Deswegen können wir theoretisch auch mal ein Jahr ausfallen lassen, ohne dass gleich uns der Himmel auf den Kopf fällt. Das ist nicht das Ding. Aber was dort aufgebaut wird, langfristig an kleinen Beziehungen, aus denen irgendwann später mal was wird, das lässt sich nicht messen, das lässt sich aber spüren, dass wir alle ein bisschen funktionaler gelebt haben in diesem vergangenen Jahr. Das ist ja, glaube ich, die Erfahrung für alle. Ja. Man kommt da durch. Man kommt auch aus reinem Homeoffice ohne jede Begegnung irgendwie durch, weil man vorgearbeitet hat und seine Welt kennt. Aber das will immer wieder erneuert und weiter vorangebracht und weiter erfunden werden.
Da möchte ich doch mal die Autorin in der Runde fragen. Ist das wirklich so gewesen, dass Sie sich im Vorfeld auch gesagt haben, mein Gott, bin ich froh, dass jetzt wir rauskommen aus dem Homeoffice und dass es jetzt wieder diese zufälligen Begegnungen gibt? Oder ist die Buchmesse nicht auch, was man zuweilen hört, so etwas wie ein Pflichttermin?
Naja, ich persönlich gehe an die Messe, wenn ich was zu vertreten habe. Also das heißt, wenn ein Buch am Start ist. Würde mich nicht als Messe-Fan bezeichnen, empfinde Messen auch als sehr, sehr anstrengend. Andererseits, was Jo Lendle gesagt hat und auch was Sie, Herr Skipis, sagen, was die physische Begegnung betrifft, da bin ich eine ganz altmodische, fast romantische Anhängerin dieser Begegnungen. Und wenn ich nicht auf den Zufall vertraute, hätte ich mich hier nicht auf den Weg gemacht. Ich habe vorher mit vielen Leuten gesprochen, Kolleginnen, Kollegen, auch Leute in den Redaktionen, in den Studios, die dezidiert gesagt haben, ich bin doch nicht verrückt und fahre an diese Messe. Ich weiß noch, wie ich dann am Vorabend da lag, bin dann morgens um 6 von Berlin losgefahren, dachte, wie blöd bist du eigentlich, jetzt fährst du an diese Messe. Man muss also diesen Impuls oder diesen Impetus in sich aufrufen und da bedarf es einer gewissen Sportlichkeit. Und am Ende habe ich gesagt, fahr einfach los und frag niemanden mehr. Was für mich jetzt der Effekt, die Ausbeute so einer Messe ist, das lässt sich in keiner Weise rechnen, beziffern. Es ist schon so, die Investition, wenn man 3-4 Tage an der Messe ist, das ist für einen Autor, eine Autorin, die freiberuflich arbeiten, eine intensive, sehr kraftzehrende Investition. Und dann muss man sagen, okay, leiste ich mir oder leiste ich mir nicht. Aber der Output ist nicht bezifferbar. Ne?
Aber das, was wir jetzt gerade besprechen, hat, glaube ich, noch eine größere Dimension, nämlich die Frage, nicht sehr pathetisch jetzt, über das Menschsein an sich. Also wir haben ja auch mit den vielen Teams und Zoom-Konferenzen dieses letzte Jahr ganz gut hinbekommen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir gezehrt haben von der Vergangenheit.
Genau. Ja,
da
sicher.
Sind Beziehungen ja aufgebaut. Und dieses eine Jahr oder diese 1,5 Jahre, okay, das haben wir mal so hinnehmen können. Aber wir haben ja selbst gesehen, wie dann auch der Druck aus der Verlegerschaft auf die Buchmesse war, jetzt endlich wieder eine Messe zu machen. Also ich glaube, das ist eben ein ganz essentielles menschliches Bedürfnis. So sind wir nun mal von unserer DNA her gestrickt und wir brauchen diese physische Begegnung. Und deswegen bin ich nach wie vor fest davon überzeugt, dass auch das neue Arbeiten jetzt insgesamt nach der Pandemie nicht so sein wird, dass jetzt alle plötzlich nur noch zu Hause bleiben und an ihren Computern arbeiten. Das wird eine Mischung sein und eine Mischung, die gewährleistet, dass wir diese menschliche Nähe auch weiterhin pflegen können.
Vielleicht verlassen wir mal die Messe und schauen uns an, wie sich der Buchhandel insgesamt in den vergangenen Monaten verändert hat, Herr Lendle. Sprechen wir mal über die Nöte der Verlage, die es ja auch gibt. Ich habe das in der Anmoderation schon angedeutet. Immer wieder höre ich, wie schwer es derzeit sei, kurzfristig, etwa für Nachauflagen, genügend Papier für die Bücher zu bestellen. Wie darf man sich den Kampf ums Papier denn vorstellen? Gibt es da so geheime Bieterwettkämpfe?
Wir erleben eine kuriose Situation der Vernetztheit. Das betrifft das Papier, das betrifft aber alle möglichen anderen Dinge auch. Wer gerade ein Häuschen bauen will, merkt, es gibt kein Holz mehr. Wer sich einen Computer oder ein Auto kaufen will, merkt, es gibt keine Chips mehr. Die Pandemie hat einfach die ganze Welt wie eine Schneekugel genommen und geschüttelt und jetzt muss alles langsam wieder an seinen Platz fallen. Es ist also ganz stark auch eine Logistikkrise. Es ist für uns eine doppelte Krise, Papierkrise und Logistikkrise. Die Papierkrise hat verschiedene Auswirkungen. Eine schwedische Firma hat vor kurzem eine Megatonne grafisches Papier umgewidmet auf Verpackungseinheiten. Wir stehen also da und denken, wir würden so gerne Inhalte bieten, aber die Menschheit zieht Verpackung vor. Das fehlt dem Markt. Das ist während Corona noch nicht ganz so aufgefallen, weil Tageszeitungen weniger gedruckt haben, insgesamt weniger gedruckt wurde. Jetzt zieht das alles wieder an und es fehlt einfach. Und es gibt natürlich im Hintergrund riesige Kriege auf dem Beschaffungsmarkt. China hat großen Bedarf, in Nordamerika wütet ein kleiner Borkenkäfer, der Bestände niedrig macht. Altpapier fehlt übrigens, das ist ein ganz großer Posten, die Altpapierpreise sind um 75% angezogen in diesem Jahr. Und das berührt alles die Grundlagen der Papierherstellung und Verteilung und beschert uns tatsächlich ganz konkret in diesem Jahr die Situation, dass bereits ausgehandelte Druckpreise sozusagen gecancelt und angehoben werden, sodass wir sehr kurzfristig jetzt schon, aber vor allem dann auch im nächsten Jahr mit stark steigenden Druckkosten zu rechnen haben.
Es gibt es. In welcher Weise wirkt sich die gerade beschriebene Papierknappheit auch auf den Buchhandel aus? Gibt es da schon irgendwelche Zahlen?
Nein, da gibt es noch keine Zahlen dazu. Das können wir im Moment gar nicht beziffern. Wir können auch nicht sehen, ob es sich jetzt aufgrund des Papierpreises eine Reduzierung von Auflagen oder so etwas stattfindet.
Wie sind denn die Zahlen überhaupt?
Die Zahlen vom Buchmarkt sind, es ist kaum zu glauben, ziemlich gut. Wir sind sehr, sehr gut durch die Krise gekommen. Natürlich nicht nur durch die Unterstützung der Politik. Da hat Kulturstaatsministerin Grütters sehr, sehr viel für uns getan. Aber was wir gesehen haben in der Pandemie ist, wie tief das Buch in der Gesellschaft verankert ist und wie groß die Nachfrage ist. Das heißt also mit anderen Worten jetzt ganz klar, mit einer Zahl nur, wir liegen jetzt schon 0,7% über den Umsatz von 2019, einem normalen Jahr. Und das in einem Pandemiejahr 2021, in dem die Buchhandlungen 2 Monate fast geschlossen waren. Das ist ein ganz enormer Beweis auch dafür, dass das Buch, das zwar sehr stark im Wettbewerb mit vielen anderen Medien steht, dass das Buch aber trotzdem enorm nachgefragt ist. 25% der Leserinnen und Leser haben uns gesagt, wir lesen mehr. Und das vor allen Dingen Kinder und Jugendliche. Die 10- bis 19-Jährigen haben über 35% angegeben, mehr zu lesen. Entsprechend hat sich dann natürlich auch der Umsatz bei den Kindern- und Jugendbüchern um knapp 13% erhöht. Das sind alles Zeichen und Zahlen, von denen ich ausgehe, dass das einen begründeten Optimismus für das Buch und für die Buchbranche bedeutet.
Was wir stark merken, ist, dass einfach der Markt anders dasteht als vorher. Das heißt, wenn im Durchschnitt der ganze Markt halbwegs dort ist, wo er auch vor der Krise war, bedeutet das im Einzelnen starke Verzerrung. Also Ausmalbücher und so weiter haben natürlich im Lockdown enorm zugelegt. Der Reisebuchmarkt hatte keine schöne Zeit, wir ahnen es. Ähnliche Auseinanderzerrungen gibt es bei den Buchhandlungen. All diejenigen, die ein Stammpublikum haben, die in einer Nachbarschaft leben, haben ungeheure Solidarisierungstendenzen erlebt. Die Leute haben gemerkt, ihre Buchhandlung ist da, schafft es irgendwie, die Bücher auch zuzustellen. Ganz große Klumpenbildung um die örtlichen Buchhandlungen, wo die Kundschaft plötzlich auch merkt, hey, ich kann die auch an-WhatsAppen und die schicken mir das zu oder legen mir das irgendwo hin. Also es gibt nicht nur einen Online-Versender, sondern jede Buchhandlung ist inzwischen quasi Online-Versenderin. Auf der anderen Seite haben Sortimenter, die in Fußgängerzonen, in Einkaufszentren sind, natürlich auch gelitten, sodass sich das am Ende mit Ausschlägen in die eine oder andere Richtung über alles gesehen halbwegs wieder auf Vorpandemieniveau befindet.
Sie hören das SWR2-Forum zur Frankfurter Buchmesse, deren Hallen gestern unter strengen Hygieneregeln eröffnet wurden. Wie so viele Branchen, wir haben es gerade gehört, erlebt der Buchbetrieb durch die Corona-Pandemie, aber auch durch einen ganz grundsätzlichen Strukturwandel, sehr unterschiedliche Krisen. Frau Hoppe, wie hat sich überhaupt Ihr Schriftstellerinnenalltag seit dem ersten Lockdown verändert?
Der Buchmarkt stellt sich für eine Autorin, die zuerst mal in eigenem Interesse arbeitet, natürlich anders dar. Ich war jetzt in der glücklichen Lage, dass ich im Pandemiejahr in einer Arbeitsphase war. Und diese Arbeitsphase war finanziert, nicht zuletzt auch mit Stipendienmitteln. Das war ein Riesenglück. Aber diese Sorgenfreiheit, die kann nicht jeder für sich in Anspruch nehmen. Und ich denke schon, dass da für viele ungeheure Engpässe entstanden sind in dieser Zeit. Natürlich durch den Wegfall der Veranstaltung, das wurde schon 1000-mal berichtet. Aber vor allem, und das ist jetzt auch in Bezug sicher auf die Messe interessant, dass eine Art Publikationsstau entsteht. Also es fand ja eine Verschiebung statt. Ja. Und dann staut sich das und in der nächsten Saison hat man plötzlich 3 Autoren oder Autorinnen mehr. Und das heißt, die Aufmerksamkeit teilt sich dann natürlich auch dementsprechend auf. Das heißt, man hat einen Druck, man hat eine Konkurrenz. Und insofern sage ich jetzt mal, ist diese Krise natürlich unglaublich interessant und fruchtbar, mit aller Schmerzhaftigkeit, die damit einhergeht, sich zu befragen, was eigentlich auf dem Büchermarkt passiert. Wir haben es ja mit einem ungeheuren Andrang und auch einem großen Überfluss zu tun. Und bei allem Respekt vor dem Publikum, das dies alles lesen soll, glaube ich, hat die Krise uns alle, die wir schreiben, publizieren und um die Plätze drängeln, die wenigen mit Abstand verteilten Plätze, zeigt es etwas, dass es viel auch Prekäres gibt in diesem Buchmarkt, auch in der Gegenwartsliteratur. Und ich bin jemand, der sehr dafür plädiert, sich dieser Selbstbefragung auch zu stellen. Und zwar von allen Seiten. Damit meine ich uns Künstlerinnen und Künstler, aber bitte auch die Verleger, auch den Börsenverein. Es kann nicht so sein, dass wir immer nur sagen, es ist toll und es wird wieder gut und es wird immer so bleiben, wie es ist. Daran glaube ich nicht. Es ist nicht hier der Ort, das genauer auszuführen. Aber
dann fragen wir doch mal den Verleger in der Runde. Was könnte ein Verlag tun, um die Arbeit ihrer Autorinnen und Autoren in einer solchen extremen Situation, wie sie die Pandemie darstellt, ein wenig zu erleichtern, zu unterstützen? Was haben Sie getan?
Ja, ich glaube, das Vordringlichste, was wir getan haben, ist eben praktisch nichts zu verschieben, weil wir gesagt haben, wir wollen sowohl unseren Autorinnen und Autoren, wir wollen aber auch dem Buchhandel weiter diese Bücher geben. Da jetzt einfach nur auf die Bremse zu treten und zu sagen, vielleicht ist es nächstes Jahr ein Müh leichter, sozusagen die James-Bond-Variante, so lange verschieben, bis irgendwann wieder jemand hinguckt, war nicht unsere Option, sondern wir merkten eben auch, ja, die Verfahren der Aufmerksamkeitsgewinnung sind schwerer. Also wer es am allerschwersten hatte, waren Debütanten. Wenn absolut, dann plötzlich diese kleinteiligen Verfahren, wie unsere Branche gelernt hat, Sichtbarkeit zu erzeugen fehlen, was dann eben viel Lesungen sind und so weiter. Aber da haben wir gesagt, dann müssen wir da eben neue Wege finden. Wir haben die Veranstaltungslandschaft wirklich mit dem Neustadt Kulturgeld zu wässern und jetzt auch Ausfallhonorare an Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu zahlen, die Veranstaltungsausfälle hatten. Es ist extrem unterschiedlich. Es gibt Autoren von mir, die sagen, ich bin sowieso gerade in der Produktionsphase, ich sitze in meinem Garten und schreibe, ich kann mich jetzt eigentlich nicht beschweren. Aber wer da gerade mit etwas rauskam, was entdeckt werden wollte, es gab das Stöbern nicht. Man ging nicht in die Buchhandlung und sagte, ich will das eine Buch kaufen und ich entdecke währenddessen das andere. Und wer solche Stöberbücher hatte, der war halt schlecht dran. Wir werden natürlich lernen, bestimmte Effekte jetzt auch weiter zu nutzen. Wir laden unsere internationalen Autoren ein, mit Buchhändlerinnen und Buchhändler Zoom-Abende zu machen. Das sind so die kleinen Dinge, die selbstverständlich übrig bleiben. Und das ist ganz, ganz toll. Das hilft uns enorm. Aber ansonsten machen wir in vielem auch einfach weiter, weil wir sagen, wir sollten uns in dieser Zeit jetzt nicht sofort irgendwie auf dem Bremspedal wiederfinden, sondern weitermachen.
Man muss natürlich auch sagen, dass das Produkt Buch einen großen Vorteil hat, denn während die Theater geschlossen waren, die Museen ebenfalls, Bücher konnten bestellt werden und konnten gelesen werden, sowohl digital als auch in physischer Variante. Die Zahlen geben dieser These ja auch recht. Es gibt es, traf es die Buchbranche nicht ganz so schlimm wie andere Bereiche im Kulturbetrieb.
Naja, aber Felicitas Hoppe hat schon recht. Es gibt auch viele prekäre Verhältnisse in unserer Branche. Nicht nur bei den Autorinnen und Autoren, sondern auch im Buchhandel. Ja. Natürlich auch bei den Verlagen.
Darauf wollte ich abzielen, genau.
Da gibt es in der Tat prekäre Verhältnisse. Aber ich will noch mal zu dieser Pandemiesituation sagen, es war auf der anderen Seite wirklich toll, wie viel Solidarität in dieser Branche auch war. Und die gegenseitige Unterstützung. Das hat auch sehr, sehr viel, glaube ich, geholfen, etwas zu tun. Und gerade die Buchhändlerinnen und Buchhändler haben ja in einer aufopfernden Kreativität mit extrem hohen Prozesskosten die Bücher doch zu den Menschen gebracht.
Wie das zum Beispiel? Beschreiben Sie das doch mal.
Die haben sich nicht nur Lastenfahrräder angeschafft und die dann persönlich ausgefahren bis spät in den Abend hinein. Also ich rede jetzt von einem Buchhändler bei mir um die Ecke, wo
bei
ich
mir auch,
eben
ja.
bin. Dann hat er sich so Tischchen gekauft, um vor seine Buchhandlung Abholtüten draufzustellen, damit das kontaktlos stattfindet. Der hat darauf vertraut, dass die Leute das Geld überweisen. Also insofern war das schon großartig, was da passiert ist. Und da sah man auch, wie dieses Engagement in der Branche ganz anders als bei großen Online-Händlern wie Amazon zum Beispiel, denen es ausschließlich um Profit geht, die ausschließlich geschaut haben, jetzt verkaufe ich mehr Klopapier und Mehl, weil da verdiene ich mehr. Das ist eben kein Buchhandel in unserer Sicht, sondern wir haben ein Anliegen, Bücher zu den Menschen zu bringen. Und da sind wirklich engagierte Menschen in der Branche, die das tun.
Da würde ich vielleicht noch gerne noch mal nachhaken. Und zwar, hat die Pandemie nicht möglicherweise den Buchhändlerinnen und Händlern vor Ort nicht auch sowas wie einen Schub gegeben?
Ja, ganz eindeutig.
Unbedingt. Also es gibt auch Buchhändler, die sagen, es waren 12 Monate Weihnachtsgeschäft. Der Effekt ist auch eine ganz starke Bindung. Mein Lieblingsbeispiel ist ein Buchhändler aus dem Ruhrgebiet, der stellte vor seine Tür Tüten hin zum Stöbern. Die konnte man mitnehmen. Da waren dann 10 sozusagen Vorschläge, ganz unterschiedliche Bücher. Was man nicht wollte, stellte man wieder hin und der Rest wurde einem dann sozusagen in Rechnung gestellt. Also, denn das ist ja auch das Essentielle. Man geht nicht nur in Buchhändler, um was zu holen, sondern auch um was zu finden. Mhm. Der Teil fehlte natürlich in der
Zeit. Also das ist richtig, das sind auch tolle Geschichten. Das andere ist auch in der Fragestellung natürlich, was tun die Verlage? Mhm. In der Corona-Krise ging es natürlich auch darum, wie unterstützen wir die Leute? Und da ist ja viel Geld in Umlauf gekommen, die Corona-Hilfen und Kulturstadt und so. Und da, glaube ich, ist die Branche selber mit den Verteilungsprinzipien überfordert gewesen. Es floss viel Geld, das Geld wurde auch für bestimmte Projekte dann gedacht, man konnte sich auf diese oder jene Weise bewerben und plötzlich sind panikartig auch Veranstaltungen sozusagen kreiert worden oder rein, wo ich das Gefühl hatte, man hat jetzt zwar Geld, weiß aber gar nicht genau, wie man es auf die Schnelle gut und trefflich verteilen kann. Und ich kenne auch aus meinem persönlichen Umkreis Autorinnen und Autoren, die in diesem Verteilungssystem nicht vorkommen. Ja, weil da auch ganz spezifische Auflagen dann sind, wie man an diese Gelder rankommt. Also das hat mich einerseits beeindruckt, wie viel Geld fließt und andererseits braucht man eine ganz spezifische Krisenkreativität, um, wenn Geld frei wird, auf die Schnelle auch zu entscheiden, was mache ich denn jetzt mit dem Geld, damit das nicht verfällt. Also ja, da ging schon einiges auch schräg, muss man wirklich sagen.
Als quasi Betroffener, der echt viele Nächte damit zugebracht hat, zum Beispiel für die Verteilung dieser Neustadt-Kulturgelder in der Literatur, Verfahren zu entwickeln, wie wir anfangs eben vor allem die Veranstalter unterstützt haben und dann später halt auch die Bedingungen für die Beantragung von Ausfallhonoraren. Das war heikel und es ist ganz sicher so, dass es bestimmte Leute, was weiß ich, wir haben dann gesagt, es wäre gut, wenn dass Bücher sind, die in irgendeiner Form von Verlag erschienen sind, um nicht zu sagen, dass jeder, der irgendwie mal was fotokopiert hat, sich da bewerben kann. Das wurde uns dann wieder vorgeworfen. Ja. Ich habe gestern mit den internationalen Kollegen zusammengestanden, die da waren und jeweils gefragt, wie habt ihr das gemacht? Und die erzählten, dass so unvorstellbar problematisch genau dieser Teil war, weil große Teile sich überhaupt nicht bewerben konnten. Da wurde dann mit einem Vorjahreseinkommen gerechnet, was für Autorinnen und Autoren natürlich absurd ist. Ich meine, man hat halt nicht jedes Jahr gleichmäßig Einkommen. Das ist die Idee des Schreibens. Ab und zu hat man ein Buch, ab und zu hat man kein Buch. So, dass ich das Gefühl habe, im Vergleich sind die Dinge dann doch hier ganz gut gelaufen. Es stimmt nicht in jedem Detail, aber ich glaube, im internationalen Vergleich waren das ungeheuer hilfreiche und nutzbringende Anstrengungen.
Klar, es zeigt nur einmal mehr, wie schwer Kultur mit einer gewissen Bürokratie zu verwalten ist oder kreative Prozesse zu begleiten, wobei natürlich viele dann auch auf den Trip kommen und sagen, von dem Kuchen schneide ich mir auch ein Stück ab. Also da herrschte Chaos und das deckt ja auch einiges auf.
Krisenkreativität war, glaube ich, das richtige Stichwort. Fest steht, die Buchbranche befindet sich seit Jahren in einem Strukturwandel. Die Corona-Pandemie hat auch natürlich zu einem großen Digitalisierungsschub beigetragen. Und da werden wir dann noch von profitieren können. Trotzdem gibt es einige Probleme, die wir noch nicht angesprochen haben. Und die haben zu tun mit den politischen Rahmenbedingungen. Herr Skipis, welche Weichenstellungen erwarten Sie überhaupt von der neuen Bundesregierung für die Buchwelt?
Also ich denke, dass sich die Zukunft der Buchbranche, nicht nur der deutschen, sondern die Zukunft der Buchbranche am Umgang mit dem Urheberrecht entscheiden wird.
Ja.
Und die Vergangenheit hat gezeigt, die letzten 20, 30 Jahre nehme ich jetzt einfach nur, hat gezeigt, dass dieses Urheberrecht immer mehr beschnitten worden ist. Oder um das mal klar zu sagen, die Verlage immer ein klein bisschen weiter teilenteignet worden sind. Das hat vielerlei Gründe, um Ihre Frage nach der möglichen neuen Regierung, es sieht ja ganz so aus, als würden wir eine Ampelkoalition bekommen, sehe ich nicht besonders positiv in die Zukunft, weil sowohl bei der SPD wie bei den Grünen dieses Thema eher auf der Seite gespielt wird, diese schöne neue digitale Welt, sofort verfügbar und fast kostenlos, die wollen wir weiterhaben. Und es ist natürlich völlig unpopulär als Politiker, sich daran zu überlegen, dass jemand, der eine Leistung erbringt, wie eine Autorin oder wie ein Verleger, dass die in irgendeiner Weise eine Finanzierung brauchen. Das heißt also ein Rücklauf ihrer Investitionen. Das ist eben das Unangenehme, das kostet. Und deswegen haben wir da sehr schlechte Karten.
Völlig d'accord, Herr Skipis, mit einer Einschränkung. Sie sagten, das Urheberrecht erodiere zulasten der Verlage. Aber das ist nicht nur zu Lasten der Verlage, sondern auch zu Lasten und ganz erheblich der Autorinnen und Autoren.
Ja, natürlich, klar.
Ich betone das nur deswegen so sehr, weil in der Politik immer gesagt wird, ja, ja, ihr Verlage wollt euch mal wieder irgendwie aus den Hirnschalen eurer Autoren irgendwie den Champagner schlürfen. Wir verwalten dann natürlich auch einfach nur die Urheberrechte. Und die Auseinandersetzung, die Verlage, Autorinnen und Autoren und Buchhandel, die sich gerade in dieser Initiative Verlesen zusammengeschlossen haben, in der Auseinandersetzung mit den Forderungen des Deutschen Bibliotheksverbandes, sind tatsächlich hochsignifikant und um die geht es ganz konkret auch bei den Koalitionsgesprächen.
Vielleicht sprechen wir mal kurz über diese Initiative Verlesen. Sie haben es gerade angesprochen, Herr Lendle. Da geht es ganz konkret um die Frage, ob Verlage entscheiden können, ob beispielsweise ein Bestseller sofort in die Onleihe in Stadtbibliotheken geht oder ob man nicht, wie man das aus dem Filmgeschäft kennt, erstmal eine Zeit lang wartet, um die Bücher zu verkaufen. Wie sind denn da die Argumente? Was könnte den Verlagen da überhaupt drohen? Gäbe es tatsächlich die Vision einer Art von Zwangslizenz? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Die Zwangslizenz ist ein ganz konkretes Vorhaben, die im Mai schon mal im Bundesrat war und auf bestem Wege in der jetzt gerade ablaufenden Legislaturperiode noch gesetzt zu werden. Insofern ist das ein sehr konkretes Vorhaben, vor dem wir eindringlich warnen. Um es ganz kurz zu sagen, wer schreibt, wer verlegt, hat Kosten. Wer gut schreibt und gut verlegt, hat nicht niedrigere Kosten als jemand anderes. Und das Ganze ist nur möglich, wenn dadurch auch Geld reinkommt. Das kann man sich leicht ausmalen. Wann wird dieses Geld verdient? Das Geld wird verdient in den ersten Monaten, wenn ein Buch im Gespräch ist und seine maximale Sichtbarkeit hat. Jetzt ist es so, die Bibliotheken, die einen extrem wichtigen gesellschaftlichen Dienst leisten, aber mehr und mehr wird dort eben auch in der Onleihe werden digitale E-Books verliehen. Nun stellt sich die Situation so dar, 46% aller E-Book-Lektüren erfolgen mittlerweile über die Onleihe. Erlöse kommen dort aber nur 6%. Das heißt, da fällt extrem auseinander. Ein Geschäft refinanziert sich sozusagen nicht wieder.
Ist das beim physischen Buch auch so? Weil ich meine, es wird ja immer verglichen und gesagt, ja, na, im Grunde genommen ist da kein Unterschied. Die gedruckten Exemplare sind ja auch in der Stadtbibliothek. Warum jetzt dieser Streit?
Weil das eben genau beim gedruckten Buch vollkommen anders. Der Anteil der gedruckten Bücher ist viel niedriger, der über die Bibliotheken gelesen wird. Plus dort gibt es auch noch sozusagen andere Kompensationsverfahren.
Eben, ja. Und deshalb ist es auch nicht vergleichbar. Ja, ja. Diese Gleichsetzung zwischen digitalen und physischem Buch ist in diesem Punkt völliger Unsinn. Denn das digitale Buch kann ich vom Sofa 7 Tage, 24 Stunden einfach mir buchen, während ich ansonsten beim physischen Buch in die Bibliothek gehen muss. Das ist ein Riesenunterschied. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Nutzung gerade der digitalen Leihe in den Bibliotheken zu über 2/3 von einem gut situierten Bildungsbürgertum gemacht werden. Hier geht es nicht mehr um den Auftrag der Bibliotheken, denjenigen den Zugang zu Literatur und Leseförderung zu bieten, die sich das nicht so leisten können. Das stimmt überhaupt nicht, sondern es geht jetzt darum, einen Wettbewerb aufzubauen gegen einen funktionierenden Markt. Und am Ende des Tages geht es, wie leider immer, ums Geld. Die Bibliotheken respektive die öffentliche Hand, also Kommunen, Länder und Bund, möchten nicht mehr Geld zahlen.
Und wenn man da in andere Länder schaut, sieht man, dass dort die Aufwendungen für die Bibliotheken einfach deutlich erhöht wurden, auch in Corona-Zeiten, auch in Zeiten, wo man sagt, die Digitalisierung fordert, dass wir da ausbauen. Sehr gerne. Ich glaube, dass es gut ist, die Bibliotheken zu stärken, aber dann brauchen sie auch mehr Geld.
Ich bin da ganz bei Ihnen sozusagen und Sie jetzt als Verleger und zugleich als Autor wissen ja auch über das Doppel. Also was Herr Skipis sagte, dass die Frage sich am Urheberrecht entscheidet, das ist für uns Autorinnen und Autoren natürlich das A und O. Als Autorin, Autor sitzen wir dann doch am unteren Ende, ganz am untersten Ende. Also das heißt, ich merke jetzt auch bei Verlesen natürlich, wie damals auch in den Debatten um die VG Wort Sachen, dass die Verlage natürlich Autoren und Autorinnen in ihr Boot holen und stark machen wollen. Das finde ich auch gut. Aber wir sitzen als Autorinnen und Autoren natürlich auch nicht alle im selben Boot mit den Verlagen. Also wenn ich da aufs Urheberrecht zurückkomme, das heißt, ich werde da in eine solidarische Pflicht genommen. Der Verlag verdient an uns ja nun wiederum auch. Da gehen wir in der Tat komplizierten Zeiten entgegen, aber auch in der Auseinandersetzung zwischen den Verlagen und ihren Autorinnen und Autoren. Also es geht natürlich verdammt nochmal um Geld und wir sind keine große, nette Familie. Das möchte ich halt auch mal sagen. Nein, das können wir uns wünschen und es gibt auch gute Momente, aber es sind doch harte Verteilungskämpfe.
Gerade das erinnert mich ganz stark an Familien. Auch Familien bestehen aus sehr unterschiedlichen Einzelkämpfern. Am Ende des Tages sind wir dann gut, wenn wir unsere jeweiligen Einzelinteressen miteinander in Abstimmung bringen. Und auch Bibliotheken übrigens. Bibliotheken sind ein ganz wichtiger Mitspieler in der großen Einladung an die Welt zu lesen und das Gelesene zu besprechen. Da gehören Kritiker dazu, da gehören Verleger dazu, Schriftstellerinnen, Buchhandel und sowas. Und dass die alle Einzelinteressen haben, ist vollkommen klar. Und da sind alle Beteiligten auch gerne bereit, wieder in Einzelauseinandersetzungen zu gehen. Ich glaube, dass die große Breite, dass hier mal Urheberverbände und Verlage und Buchhandel zusammen sich getan haben, trotzdem ein starkes Zeichen setzt.
Jetzt haben wir viel über Zahlen und über Urheberrecht und Ökonomie gesprochen. Das Buch ist auch ein Kulturgut und um dieses Kulturgut gibt es gerade in letzter Zeit wieder auch heftige politische, moralische, gesellschaftspolitische Debatten. Wir sollten vielleicht am Schluss auch noch darauf zu sprechen kommen, weil wir hier ganz aktuell auf der Frankfurter Buchmesse nun auch wieder hitzige Diskussionen haben um eine Autorin, die ihre Teilnahme abgesagt hat, weil sie sich nicht sicher fühlt auf der Messe. Das ist ein Beispiel, das zeigt, mit was für, sagen wir mal, Vorbehalten, persönlichen Blickwinkeln, aber auch in was für gesellschaftspolitischen Diskussionen wir da alle drin stecken. Verlage sind also im Grunde genommen sowas wie ein Hybridwesen. Wie hat sich denn dieser verlegerische Spagat, Herr Lente, in den vergangenen Jahren verändert? Haben Sie auch den Eindruck, dass es ein bisschen härter zur Sache geht?
Die Debatten nehmen sicherlich an Fahrt auf, was ich begrüße. Was schade ist, ist, dass manchmal die Argumentationstiefe abnimmt und es einfach irgendwie immer nur noch um Schwarz und Weiß geht. Und das ist bedauerlich und dass natürlich vieles extrem hochkocht. Es fehlen uns die vermittelnden, moderierenden Stimmen, die auch mal sagen, was hat die andere Seite jetzt womöglich tatsächlich gemeint? Man ist sehr missverständnisbereit. Also es gibt einen großen Willen, immer nur die Zuspitzung zu suchen, der anderen Seite Schlimmes zu unterstellen und sofort in Extreme zu gehen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer nur mit Lebensgefahr und Untergang operieren. Wir sind eine sehr untergangsbereite Branche und klagen gerne. Aber da sind wir jetzt sozusagen auch eingeladen zu sagen, es gibt auch Zwischentöne und Graustufen und das brauchen wir in den Debatten, sonst fliegen wir auseinander.
Herr Skipis, was haben Sie gedacht, als Jasmina Kunke ihren Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse abgesagt hat mit dem Argument, es gebe dort einen rechtsradikalen Verlag, es wird immer gesagt, einen rechten Verlag, aber das trifft sie ja wohl nicht ganz, einen rechtsradikalen Verlag gibt und sie fühle sich von diesen Leuten bedroht?
Ich persönlich bin davon extrem betroffen, und kann es auch zum Teil nachvollziehen. Wir finden uns da in einer extrem schwierigen Situation. Denn auf der einen Seite haben wir das hohe Gut, das Menschenrecht der Meinungsfreiheit, die es eigentlich erfordert, dass wir all das zulassen, was nicht gegen das Gesetz verstößt. Und das ist auch unsere Linie auf der Frankfurter Buchmesse. Und deswegen ist dieser Verlag, hat die Möglichkeit, dort auszustellen. Ich sag's mal jetzt sehr pointiert, das bedeutet natürlich nicht, dass wir mit diesem rechten Müll nicht in irgendeiner Weise uns auseinandersetzen. Wir haben in den letzten Buchmessen bei rechten Verlagen, also wir haben ermöglicht, dass sie teilnehmen, aber wir haben unsere Position direkt auf der Buchmesse gezeigt mit eigenen Demonstrationen und sind dort durch die Gänge und vor den Verlagen vorbeigegangen, weil wir uns damit auseinandersetzen wollen. Und das muss eine Gesellschaft ertragen und Jolenta hat ja gerade gesagt, Debattenkultur, wir brauchen eine Debattenkultur und wir brauchen die Auseinandersetzung. Eine Demokratie und unsere Freiheit gibt es nicht per se, sondern sie gibt es nur in der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Meinungen. Und das funktioniert zurzeit in unserer Gesellschaft nicht mehr so gut. Und das macht mich sehr betroffen. Ich kann, wie gesagt, sehr nachvollziehen, dass Menschen wie diese Autorin sagen, da will ich nicht hin. Ich bin da nicht nur nicht willkommen, sondern ich fühle mich bedroht. Wir tun natürlich alles für die Sicherheit der Leute dort. Aber ich glaube, wir müssen das aushalten in dieser Gesellschaft. Wenn ich mir allerdings jetzt andersherum die Frage stelle, nehmen wir mal an, was nicht der Fall ist, aber nehmen wir mal an, wir würden dem Gedanken näher treten, dann könnten wir vielleicht doch so ein paar ausschließen, die uns nicht so ganz passen. Was passiert denn da? dann wird die Diskussion entstehen, ist der jetzt schon so rechts oder so links, dass wir es verbieten sollten oder geht's gerade noch?
Vielleicht nehmen wir auch andere Themen, um es mal zu sagen. Also ist der schon zu islamistisch oder zu sexistisch? Ist das ein Kritiker, der misogyne Gedanken hat oder nicht oder doch? Also da ist ja auch dann wirklich die Büchse der Pandora geöffnet, Frau Hoppe, oder?
Also es ist ein Dilemma. Aber mit diesem Dilemma muss man umgehen. Und wir sind natürlich immer viele von der Vorstellung irgendwie besessen, es gäbe einfache Lösungen. Also man sagt, das machen wir nicht, das geht nicht. Und das ist, wie Herr Otte sagt, das ist ja auch eine Art vorauseilendes Handeln. Also zu sagen, der denkt aber so und so und so. Und stattdessen ein Klima zu schaffen, in dem man das aushält, in aller Wachheit, in aller Bereitschaft. Und das mag naiv klingen, auch in einer Form von Furchtlosigkeit, nämlich zu wissen, ich bin dort in einer Gesellschaft, in der das möglich ist. Und dieser Untergangsbereitschaft und dieser Alarmismus sind etwas vollkommen Kontraproduktives. Und in dem Moment, wo nicht nur eine Buchbranche, sondern eine ganze Gesellschaft letztlich sich von Angst bestimmen lässt, sind ganz anderen Dingen wirklich die Wege bereitet. Und deshalb finde ich die Entscheidung gut, also die getroffen wurde, zu sagen, bei allem Verständnis für die Lage ist es richtig, dass so gehandelt wird. Aber das liegt auch an uns selbst. Und das ist etwas, was mich sehr aufbringt, dass man ständig das Gefühl hat, man möchte auch Entscheidungen abgeben. Ja, also man sagt dann, warum hat der Börsenverein nicht? Oder warum haben die nicht? Oder warum hat jener nicht? Oder der Verlag? Und alle versuchen, korrekt zu handeln. Es liegt doch auch an mir, wie ich mit den Dingen umgehe, wie ich Leuten begegne. Und das muss nicht alles von oben verfügt werden. Und ich finde, diesen Raum bietet die Buchmesse allemal, so empfinde ich das.
Jetzt habe ich gehört, dass an manche Verlage von jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sogar die Forderung gestellt wird, ja, hier tritt so ein rechter Verlag auf einer Messe auf, da darf dann auch die Verlagsmannschaft nicht bleiben. Gab es solche Diskussionen auch bei Hansa?
Ja, solche Gespräche gab es bei uns auch. Eine Autorin von uns hat auch entschieden, nicht zur Messe zu kommen, auch aus Solidarität. Und wir haben das diskutiert. Ich glaube tatsächlich, dass die Messe ein Ort ist, der im Wesentlichen getrieben ist. Es gibt sozusagen zugespitztere Orte, an denen man weniger breites Spektrum hat und an denen man vielleicht auch dann stärker an einem Strang zieht. Die Messe lebt auch von dieser absurden Vielstimmigkeit.
In dem ist nicht absurd, die ist toll.
In der Argumentation stand dann ja sozusagen, die dürfen nicht kommen, weil sie nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Wenn ich mir anschaue, was für Verlage hier aus Saudi-Arabien, China und Iran stehen, die stehen auf allem Möglichen, aber nicht auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes. Das ist ja etwas, was uns auch in den internationalen Auseinandersetzungen immer wieder umtreibt. Nehmen wir die in unsere internationalen Verlagsgremien mit auf, ja oder nein? Natürlich stimmen wir in nichts damit überein, was die auch übrigens unter dem Prinzip Buch verstehen. Aber wir sagen, wir wollen kooperieren, damit am Ende irgendwann auch so etwas wie Freedom of Speech und so weiter dort mit reinkommt. Das ist dieser alte Konflikt, Wandel durch Annäherung oder einfach Abgrenzung. Und den erleben wir hier gerade wieder. Und der ist nicht leicht lösbar.
Vielleicht zum Schluss noch eine kurze Frage, weil das dann doch in vielen Bereichen immer wieder aufkommt. Hat die Buchbranche inzwischen so etwas wie ein Bubble-Problem? Leben auch wir, die wir ja vom Austausch und der Diskussion leben, wir haben es ja gerade gehört, nicht auch zu sehr in unseren eigenen Bereichen, schmoren wir zu sehr in unserem eigenen Saft, Herr Skibis?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe zumindest die Ahnung davon, dass wir auch aus unseren Echokammern raus müssen und uns weiter öffnen. Im Grunde war die Diskussion, die wir eben geführt haben über die rechten Verlage, ja schon genau der Punkt, dass wir sagen, wir müssen uns auseinandersetzen. Und dieses, jetzt lassen wir sie mal nicht zu, das ist ja praktisch in unsere Bubble ziehen. Wir möchten hier schön eine harmonische Buchmesse haben, wo wir uns alle lieb haben und das ist alles ganz toll. Das ist nicht der Ansatz der Buchmesse und kein Ansatz von Kultur, sondern das ist eben die Bubble, von der Sie sprachen, in der wir uns sozusagen selbst Möglichkeiten beschneiden.
Als Künstlerin lebe ich natürlich in der Superbubble. Das ist eine Spezialwelt. Und ich erinnere mich eigentlich jeden Tag daran, geh raus, guck dir an, was da noch so ist, auch über die Grenzen dieser Branche, dass man weiß halt verdammt wenig. Das kann ich nur sagen und insofern ja eigentlich schön, doch schön hier zu sein.
Ja. Das Schwierige daran ist, dass man meistens, wenn man sagt, die Menschen müssen die Bubble verlassen, die anderen meinen.
Genau.
Daran muss man sich einfach nur immer wieder auch im eigenen Schopf ziehen und sagen, wo kann ich selbst diesen Weg der Differenzierung und Auseinandersetzung beschreiten?
Das wollen wir dann als Schlusswort nehmen. Messe im Mini-Format, die Krisen der Buchbranche, das war das Thema in diesem SWR2-Forum. Und darüber haben diskutiert die Schriftstellerin Felicitas Hoppe, der Verleger des Karl-Hanser-Verlages Jo Lendle und Alexander Skipis, Geschäftsführer beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Am Mikrofon war Carsten Otte.